Vielleicht geht es dir ja genauso und du kennst diese tiefe Sehnsucht nach Sinn, die immer wieder aufflackert, dieses Sinnflimmern. Oft braucht es nur einen äußeren Impuls, einen Funken. Vielleicht ja eine Geschichte, die uns Mut macht, damit wir uns auch trauen, unseren eigenen Weg zu gehen und bei uns selbst anzukommen. Ich bin auf der Suche nach diesen Erfolgsgeschichten. Erfolg, der sich in Lebenserfolg misst, persönlicher Erfolg, Zufriedenheitserfolg, angekommen sein bei sich selbst, Berufung statt Beruf, Lebensfreude und Leidenschaft, Sinnflimmern und Funkenflug, der Podcast für Inspiration und Mut zur Veränderung. Worte sind wie Funken, mit der Macht ein Feuer zu werden. Folgt mir und lasst euch auf spannende Geschichten ein. Jede Geschichte sprüht Funken voller Leidenschaft und Inspiration. Finde den Funken, der dich anzündet. Und dann trau dich, deinen Weg zu gehen. Ich spreche heute mit Anne Müller. Anne war ursprünglich als Ingenieurin in der Pharmaindustrie tätig. Geprägt aus dem Elternhaus von starkem Ehrgeiz und Disziplin, machte sie schnell eine erfolgreiche Karriere in einer umsatzgetriebenen Männerdomäne. Mit dem plötzlichen Jobverlust verlor sie alles, was ihr wichtig war und worüber sie sich definiert hatte. Diese tiefe Existenzkrise brachte sie an den Punkt, ihr Leben und ihre Berufung grundlegend neu zu denken. Heute ist Anne Energetikerin und Mentorin. Sie kombiniert in ihrer Energiearbeit ihre analytische Denkweise und Kenntnisse über Quanten und Metaphysik mit einem tiefen Verständnis für körperliche Signale. Mit ihrem Unternehmen Anne Müller Energy Mentoring löst sie Blockaden und innere Konflikte, um Körper, Geist und Seele wieder in Einklang zu bringen. Unser Körper trägt alle Antworten in sich und ist unser bester Freund. Mit Hilfe von Energiearbeit kann er in seine natürliche Schwingung zurückgebracht werden, damit wir ein Gefühl von Zufriedenheit und tiefer Verbundenheit mit uns selbst wieder gewinnen, aber auch wieder lernen, Verantwortung für unseren Körper zu übernehmen. Anne erzählt von ihrem außergewöhnlichen Werdegang und zeigt, dass wir nach einem tiefen Fall wie Phönix aus der Asche aufstehen und neu erstrahlen können. Hallo, liebe Anne, ich freue mich, dass du heute die Zeit hast, das Interview mit mir zu führen. Und ich bin auch schon ganz gespannt, was du erzählst über deinen Weg, wie du zur Energieberaterin geworden bist. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo Annika und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und ein bisschen zu teilen, meine Geschichte und wie ich hierher gekommen bin, was mich ja hierher getrieben hat. Und vielen, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit. Das weiß ich sehr zu schätzen.
Sehr, sehr gerne. Ich bin ja immer voller Freude, wenn ich solche Lebensläufe sehe, wie ich immer sage, so ein Bruch im Lebenslauf, dass man sieht, jemand hat mal was ganz anderes gemacht und ist dann in einem Berufsfeld gelandet, was vielleicht auch so ein bisschen fernab von Mainstream ist. Und das ist es bei dir auf jeden Fall. Energieberaterin, das musst du dann gleich nochmal genauer erklären. Wir fangen vielleicht mal an zu erzählen, was du ursprünglich gemacht hast. Du kommst nämlich, das kann man sagen, so aus der Pharmaindustrie, so ganz grob die Überschrift. Dann erzähl doch vielleicht erstmal, was dich dazu gebracht hatte.
Genau. Und das ist gar nicht so grob, weil das ist genau der Fakt. Ich habe früher immer gesagt, ich will Tierärztin werden und wollte immer Tiermedizin studieren, aber irgendwann habe ich gemerkt, nee, das ist mein Hobby. Tiere sind mein Hobby, aber nicht mein Beruf. Und dann stand ich so kurz vorm Abi und so ein bisschen Torschlusspanik. Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Und dann war das aber sehr, sehr schnell für mich klar, das Ingenieurstum, das Technische mich sehr, sehr anspricht. Und nach kurzem Suchen, war gar nicht so ein langes Suchen, stand da die Pharmatechnologie. Pharmatechnik habe ich studiert und ja, habe mich da wirklich wiedergefunden, habe Fabrikplanung studiert, noch als Masterstudium hintendran, bin da ganz eigentlich einen ganz geraden Weg gelaufen nach dem Studium, bin im Consulting gelandet, habe für Pharmakonzerne international Prozesse und Fabriken geplant, auf Papier, aber auch in Realität gebaut. Also war da viel auf Baustellen unterwegs und also wirklich hands-on und Ingenieursberuf. Und ich habe das sehr geliebt, das Technische. Mich hat das immer sehr, sehr fasziniert und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und über den Weg bin ich dann aus dem Consulting raus, bin dann in einen Pharmakonzern selber irgendwann rein, weil ich nicht immer gehen wollte, wenn eigentlich der Betrieb losgeht. Also dann, wenn alles live geht und endlich Leben in das kommt, was ich auf dem Papier geschaffen habe, dann gehe ich.
Na, okay.
Und es war immer so, ich sehe ja gar nicht, was da passiert.
Ja. Mhm.
Und so kam dann der Wechsel zum Hersteller selber und bin dann in die Schweiz gewechselt, habe in einem der großen Pharmakonzerne dieses Landes angefangen. Und habe dann da wirklich, ich war immer schon sehr ehrgeizig, war sehr karriereorientiert, das kann ich heute sehr reflektiert auch sagen, bin da auch ganz offen und ehrlich. Mir war das extrem wichtig. Mir war es extrem wichtig, was ich für einen Titel habe, was ich für eine Karriere habe, dass ich früh und schnell weiterkomme, dass ich auch als Frau so weit komme. Das waren mir schon manchmal auch unterbewusst, aber das waren mir sehr wichtige Kriterien und das habe ich gemacht. Ich war mit Anfang 30 dort, wo meine Peers, also meine Kollegen neben mir schon 20 Jahre älter waren, 20 Jahre mehr Erfahrung hatten. Die waren Ende 40, Anfang 50, und das fand ich schon toll, bin ich ganz ehrlich. Das war schon so mein Statussymbol, was ich mir hart erarbeitet habe. Aber eben ja auch hart erarbeitet habe, genau. Das war so ein bisschen der Werdegang, bis der Bruch irgendwann kam, genau.
Und dieses Zielstrebige, würdest du sagen, das war so vom Elternhaus geprägt? Also, oder was hat dich da angetrieben? Oder auch dieses, dich gerade in so einer Männerdomäne zu behaupten? So, was war es, was dich daran so gereizt hat?
Beide Seiten. Ich habe einen Teil mitgebracht von mir selber, von meiner Art, wie ich auch heute noch bin. Also ich bin immer noch ein zielstrebiger Mensch. Ich bin immer noch ein Mensch, der sehr gerne Entscheidungen trifft und auch wunderbar mit den Konsequenzen leben kann. Und da war ich schon immer entscheidungsfreudig. Das Technische, ja, ich finde es heute noch spannend. Auch das ist nichts, was ich mir irgendwo anerzwungen habe. Aber ich bin auch so groß geworden. Also mein Bruder ist sehr viel Motocross gefahren. Ich bin mit ihm zusammen Motocross gefahren. Wir waren viel in der Werkstatt zusammen. Mein Vater war auch sehr technikaffin, hatte eine IT-Firma. Da kam so ein bisschen dieses Technikaffine her, was aber auch nicht fremd ist. Was heute für mich fremd ist, was ich aber von früher mitbekommen habe, ist der Ehrgeiz, dieses Über-Ehrgeizige, dieses Überdisziplinierte und dieser sehr starke Fokus auf Karriere. Meinem Vater war das extrem wichtig, da bin ich sehr stark von ihm geprägt worden. Das war so mein Bezugsperson, mein Papa, das war so der Wichtigste. Mhm. Und da habe ich das sehr stark gelernt. Er hat immer gesagt, hast du nix, bist du nix.
Oh.
Und das ist ein Satz, den ich natürlich schon sehr stark mitgenommen habe. Und der hat sehr stark natürlich geprägt meinen Weg. Deswegen wollte ich immer viel haben, um auch etwas zu sein.
Ja, verstehe. Das heißt, so diese ganzen Thematiken wie Persönlichkeitsentwicklung und so den Blick nach innen richten, das war zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht dein Thema.
Na, ich hatte das nicht nötig. Ich hatte keine Probleme.
Ja.
Ganz klar. Also das war ein nicht notwendiger Blick. Es kamen dann auch, also sage ich mal, gewisse, ich nenne es jetzt mal Rahmengeschichten dazu. Wenn ich in die Vergangenheit schaue, hat mir mein Leben sehr, sehr viel Lernfelder geschickt. Als ich 17 war, ist mein Bruder gestorben bei einem Autounfall, was natürlich auch sehr prägend war. Mhm. Meine Eltern haben eine sehr unschöne Scheidung hinter sich, die sich über 10 Jahre gezogen hat mit Anwälten und Scheidungskrieg. Also es war einfach eine sehr prägende Zeit, wo beziehungsweise in der nicht viel Platz war für Emotionen. Da war nicht viel Raum. Und nicht, weil ich es nicht durfte, sondern weil ich es nicht wollte, weil ich nicht noch mehr Arbeit machen wollte, weil ich nicht noch mehr Raum einnehmen wollte, obwohl ich ja gar keinen Raum eingenommen habe. Aber es war so, ich will nicht zu viel sein, ich will meiner Mutter nicht noch mehr Ärger machen oder noch mehr Arbeit generieren. Das war so dieser Rückzug, dieses, ach komm, wenn du funktionierst, dann ist es für alle gut. Für dich selber gut, aber auch für die anderen gut. Also geh in diesen Funktioniermodus und es ist ja auch okay. Also am Anfang tut der ja auch nicht weh. Das ist ja so ein bisschen das Hinterlistige bei dem Ganzen. Mhm. Am Anfang ist der ganz cool, weil der bringt einem Endorphine, der bringt Erfolg, der bringt Ansehen, der bringt Freunde, der bringt Prestige, der bringt Glanz und Gloria, keine Ahnung. der bringt ja das, was man, wonach man sich sehnt. Und deswegen funktioniert man dann einfach weiter. Und das wird irgendwann, so war es bei mir, zum Automatismus.
Ja, und man sagt ja auch, solange man im Machen und im Tun ist, lenkt man ja auch sich selbst vom Nachdenken ab. Das heißt, solange du in deinem Hamsterrad drin warst, hast du ja auch gar nicht den Kopf dahingehend eingeschaltet, mal irgendwas zu hinterfragen. Das heißt, du bist einfach weitergestrampelt.
Genau. Ich sehe das, ich kann das heute ganz reflektiert dann eben bei meinen Klienten sehen, die dann sagen, ja, wenn ich abends, Feierabend, da gehe ich dann noch irgendwie, keine Ahnung, 30 Kilometer joggen. Ist immer die Frage, gehst du joggen zum wirklich Entspannen? Also entspannst dich wirklich oder rennst du eben weg? Und das ist genau das, was du jetzt sagst. Das ist, man sucht einfach die Dauerablenkung. Und bei mir war die Dauerablenkung dann eben shoppen gehen, ausgehen, reisen, immer unterwegs sein, versuchen immer unter Leuten zu sein. Und am Ende meiner Laufbahn, also an meiner letzten Position im Pharmaunternehmen, ich hatte 400 Mann, die ich geführt habe, in 5 Standorten, in 3 Ländern. Das war so, ja, also mein normaler Arbeitstag, das waren 15 Stunden. Da habe ich aber gar nicht gefragt. Also das war einfach normal. Das ist noch keine Überstunden gewesen. Und da ist nicht viel Platz drumherum.
Ja, ja, das war so dein Prestige. Ja, das war so das, was du auch wolltest.
Ja, und dann schläfst du noch irgendwie 6-7 Stunden und dann ist da so ein Tag eigentlich schon wieder vorbei. Da macht man nicht viel. Da kommt, wie du sagst, da kommt man nicht zum Nachdenken.
Was war dann der große Knall? Oder was ist passiert, dass dann doch so ein Umdenken oder Hinterfragen stattgefunden hat?
Naja, vor dem Hinterfragen kam erstmal der große Fall, weil ich nicht freiwillig gegangen bin. Ich habe diese Karriereleiter nicht freiwillig verlassen. Wobei man auch manchmal sagen kann, ich habe das Hamsterrad nicht verlassen, weil ein Hamsterrad sieht von innen auch aus wie eine Karriereleiter. Ja, ich bin da nicht freiwillig ausgestiegen. Ich habe in meiner Laufbahn, wenn ich heute zurückschaue, intuitiv sehr viel richtig gemacht in Thema Führung, Teamführung. Ich war ein guter Chef. Mhm. Nicht perfekt, ich habe, weiß Gott, nicht alles richtig gemacht, aber ich war immer ein guter Chef, eine gute Chefin, weil ich sehr menschlich war. Und je weiter ich aber nach oben aufgestiegen bin auf meinem Leiterchen, desto mehr habe ich gespürt, wie diese Menschlichkeit mir ein Hindernis ist. Das heißt, dass das obere Management das nicht wollte. Und ich sage auch immer gern, die Diskussionen sind immer dümmer geworden. Also je weiter es nach oben ging, desto dümmer sind die Diskussionen geworden. Und ich habe schon innerlich angefangen, mich zu fragen, was mache ich hier eigentlich? Wofür? Was? Wie? Aber ich konnte ja, also meinen gepflasterten Weg, mein klares Ziel nicht aus den, also ich konnte das ja nicht aufgeben. Und es war so ein Zwiespalt, der unheimlich in mir gekämpft hat und der mich hin und her gerissen hat. Und das habe ich gespiegelt bekommen von meinem damaligen Chef. Mein damaliger Chef, ich bin ihm heute überhaupt nicht mehr böse, aber er war ein unglaublich guter Soldat. Er hat einfach ausgeführt, was man ihm gesagt hat. Und das meine ich nicht böse, das war seine Art, eben in dieser Erfolgsgeschichte weiterzulaufen. Und dem hat das natürlich überhaupt nicht gepasst, dass da jetzt eine kommt, die auf ihr Team aufpasst, die schaut, dass es ihren Mitarbeitern gut geht, die auch mal hinterfragt, die widerspricht, die fragt, warum, wieso, weshalb. Nee, ich mache das nicht einfach. Mhm. Und da war ich ein Dorn im Auge. Es war ganz einfach. Ich war ein riesengroßer Dorn im Auge. Und dann hat man mir den Stecker gezogen. Mein Chef stand eines Tages unvorbereitet vor mir und hat gesagt, liebe Anne, so ohne Liebe, einfach Anne, hier hast du einen Aufhebungsvertrag und mit dem bist du nächste Woche raus aus dieser Firma oder ich mache dich fertig. Krass. Aber du gehst von dieser Stelle runter. Du verlässt diesen Posten, du machst diesen Stuhl hier leer. Ich will dich hier nicht mehr haben.
Wahnsinn.
Und das war ein Moment, der so unglaublich stark an mir gerüttelt hat, weil da mein ganzes Leben, mein ganzes Kartenhaus zusammengefallen ist, weil ich immer der festen Überzeugung war, dass ich doch meine Karriere im Griff habe und ich habe doch alle Zügel in der Hand. Wie kann jetzt jemand anders mir den Stecker ziehen? Aber es war einfach so. Und ich wusste, wenn ich jetzt nicht gehe, dann wird es nicht gut. Das war so ein inneres Stimmchen. Ich sag gern, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich meiner Seele wirklich bewusst zugehört habe, dass ich sie überhaupt gehört habe, weil da so ein ganz klares
Geh
jetzt, nimm diesen Vertrag und renn und geh. Das war so klar. Aber mir war auch klar, dass danach nichts Gutes kommt. In der damaligen Perspektive.
Alles in der Sekunde verloren, was dich ausgemacht hat, was dir wichtig war. Und du sagst, deine Karriere war dir wichtig. Du hattest immer den, Next Step vor Augen und hast vermeintlich immer alles richtig machen wollen. Hat er dir noch mit auf den Weg gegeben, was es konkret war, wenn du sagst, du warst der menschlich in deinem Führen? War das so, dass du dann solche Sachen, dass du sagst, die wirtschaftlichen Aspekte hast du dann auch mal den menschlichen hinten dran gestellt?
Also es war eine sehr komplexe Zeit. Wir haben unternehmerisch ist im Unternehmen sehr, sehr viel passiert, also auch strategisch. Und diese Veränderungen fand ich gut und die habe ich befürwortet, aber nicht in dieser Geschwindigkeit und nicht in dieser also nicht in diesem Ablauf. Mhm. Nicht so. Mhm. Und das war immer mein Widerstand, wo ich gesagt habe, ich fahre voll mit, aber nicht so, wie ihr das jetzt machen wollt, weil das wird uns auf die Füße fallen, das wird wehtun, das wird nicht funktionieren. Das ist einfach eben, das ist dumm. Wenn wir das jetzt so machen, ist es strategisch dumm.
Ja.
Und das waren so unsere Widersprüche, wo ich heute auch immer noch sehr kritisch allen Großkonzernen und in vielen Unternehmen gegenüber bin, wo ich sage, dass einfach viel zu kurzfristig gedacht wird. Es darf wirtschaftlich gedacht werden und das verstehe ich total, aber diese Nachhaltigkeit, das ist für mich heute noch ein Punkt, wo ich sage, das ist für mich unabdingbar, langfristig, nachhaltig in solche Strategien reinzugehen. Auch wenn es jetzt gerade schüttelt und rüttelt, ich verstehe das, ich verstehe diese Ängste. Ich war selber eben verantwortlich für viele, viele Mitarbeiter. Ich verstehe das wirklich. Aber nicht nachhaltig in die Zukunft zu gucken, ist für mich das Schlimmste, was man machen kann, weil man damit eben mit den Schicksalen von Menschen spielt. Und das ist für mich kein Spiel, das ist für mich nicht wirtschaftlich, das ist kein Börsengang. Mhm. Das geht für mich überhaupt nicht. Und das waren diese Widerstände. Und also um auf deine Frage zurückzukommen, nein, er hat mir keine wirklichen Gründe genannt. Ich kannte die Gespräche vorweg.
Ja.
Ich wusste, dass ich seines Erachtens nach die Ziele nicht gut genug erreiche. Ich war ihm im Dorn im Auge, weil ich eine Frau war, weil ich 2 Köpfe größer war als er, weil ich zu widerspenstig war. Mhm. Ich habe da auch mitgemacht. Also ich möchte den schwarzen Peter ihm da gar nicht alleine zuschieben. Da waren auch meine Schattenseiten damals noch sehr aktiv. Mhm. Ich konnte schon mitzünden. Aber schlussendlich war es einfach, ich war zu viel Widerstand.
Ja, okay.
Und das sollte einfach aus dem Weg geräumt werden. Und das geht in Unternehmen oft sehr einfach.
Ja, okay. Kann ich mich erinnern, im Vorgespräch hast du dann gesagt, dann kam so der Moment, da musstest du dich erstmal fragen, wer bin ich ohne meinen Job? Was bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Und jetzt, wo du ja auch erwähnt hast, wie du von deinem Vater geprägt wurdest, ne, hast du nichts, dann bist du nichts. Also da ist ja wirklich deine ganze Existenz plötzlich runtergefallen auf eine Nulllinie, die du erstmal für dich, also du musstest ja erstmal wieder neu definieren, wer bin ich denn ohne meinen Job? Wie ging es dann für dich weiter?
Ja, und das war ein ziemlich harter Aufschlag. Also wenn man dann auf einmal 24 Stunden Zeit hat und nicht weiß, wie man diese 24 Stunden füllen kann, weil da waren keine großen Freundschaften, da waren keine Hobbys, da war damals keine Partnerschaft da. Das war ein Tag, der nicht von mir gefüllt werden konnte, weil da war nichts.
Mhm.
Und diese Frage hat mich, um es ehrlich zu sein, maximal überfordert, weil es kam keine Antwort. Bislang war ich immer in dem Modus, da kommt ein Problem, ich liebe Probleme, ich löse Probleme. Jetzt hatte ich ein Problem da liegen und ich hatte keine Lösung. Und das war die maximale Überforderung für mich. Ich sehe mich da heute noch sitzen, ich weiß wirklich bis heute noch nicht, wie ich diese Tage überstanden habe. Und es war, wie du sagst, immer wieder die Frage, wer bin ich? Und deswegen ist mir diese Frage bis heute so wichtig. Viele schmunzeln drüber und sagen dann immer, ach man, diese philosophischen Fragen. Und dann sagt, nee, es geht nicht um Philosophie. Es geht überhaupt nicht um Philosophie. Aber sich selber kennen in allen Lebenslagen und zu wissen, welche Rollen habe ich inne und wer bin ich eben auch außerhalb von etwas, außerhalb von einer Beziehung, außerhalb von einem Job, außerhalb von einem Haushalt, von einer Familie. Ich als Individuum mal ohne Verantwortlichkeiten nach draußen, was bleibt da noch? Was?
So ein Kerngespür für sich selbst. Ja,
wirklich. Also ich habe mich, heute kenne ich die Fragen, aber ich bin damals überhaupt nicht drauf gekommen, so mal zu reflektieren, was habe ich schon immer gerne gemacht. Also ich hätte mir ja einfach, also alle haben gesagt, warum hast du denn ein Hobby gesucht? Ja, ist sehr lustig. Wenn du keine Ahnung hast, was du gerne machst. Ich habe gerne gearbeitet. Wow. Aber ich konnte das, also ich wusste das wirklich nicht mehr. Und ich sehe das heute bei meinen Klienten oder Klientinnen, bei meinen Gegenüber, bei meiner Arbeit. Diese Frage klingt so banal, dass sie so unglaublich schwer zu beantworten ist, wenn du dich mal in diesem Sog, in diesem Strudel verloren hast. Absolut. Und deswegen ist es so unangenehm, auch vielen Menschen darüber zu sprechen, weil das so gewertet wird. Na, das ist doch nicht so schwer, dann suchst du dir halt, dann gehst du, dann sitzt du halt in einem Café und gehst Kaffee trinken, dann lernst du schon irgendwelche Leute kennen. Nein, tust du nicht. Das geht nicht mit einem Fingerschnipp. Du kannst nicht mit Mitte 30 einfach irgendwo hinsitzen. Das ist für viele unglaublich schwer nachzuvollziehen, aber im Business-Modus bin ich eine super Netzwerkerin. Aber damals bin ich in den Café gesessen, ich bin energetisch betrachtet, komplett verschwunden, weil da war ja keine Präsenz, da war kein Mensch, den hat niemand gesehen. Da kam niemand an den Tisch.
Ja, weil du dich selber ja nicht gespürt hast. Wenn du sagst, du weißt ja nicht, wer du warst, was sollst du denn dann ausstrahlen?
Ganz genau, da ist ja nichts. Da ziehst du niemanden an für ein spannendes Gespräch beim Kaffee morgens. Das heißt, du bleibst zu Hause, weil du weißt nicht, was du mit den Leuten sprechen sollst, weil dein Tag hat immer nur aus der Arbeit bestanden. Du willst ja niemandem die Frage beantworten, ich mache beruflich gerade gar nichts, ich bin gerade rausgeschmissen worden, ich bin gerade super unerfolgreich, ich bin eben nichts. Also das sind diese Mechanismen, die da losgehen. Da suche ich mir auch kein Hobby. Ich möchte mit niemandem sprechen. Das war dieser Strudel, der unheimlich nach unten gezogen hat, wirklich extrem.
Also du warst in einer richtigen, klassischen Krise, also eine komplette Persönlichkeitskrise. Was war dein Retter? Was ist passiert? Womit hast du für dich entschieden, ich reiß das Ruder rum?
Ein Instagram-Post. Ein einziges Foto.
Ja, das ist so cool.
Ja, es ist so, ich vor lauter Verzweiflung, ich bin überhaupt kein, auch wenn ich heute sehr präsent bin auf LinkedIn, Social Media, aber ich bin gar kein Social Media Mensch. Aber ich habe irgendwie ja versucht, meinen Tag zu füllen und bin wie eine Irre durch Social Media gehuscht, um irgendwie am Leben anderer Menschen teilzunehmen. Mhm. Und bin dann über ein Foto gestolpert von einer alten Bekannten, die ich schon Ewigkeiten kannte. Wunderschöne Frau. Und da bin ich so an ihrem Foto hängen geblieben und da wirklich gedacht, wow, die sieht schon wieder so unglaublich gut aus. Und dann war es natürlich sofort der Spiegel und ich sitze hier völlig vergammelt, im Jogger, unerfolgreich, ich bin ja nichts. Also das war dann so diese harte Reflexion. Und ich wusste, dass sie heute irgendwas anderes macht als früher. Sie hatte früher Schmuckgeschäfte, da war ich Stammkundin. Sie hatte immer so den ganz extravaganten, tollen Schmuck und darüber haben wir uns kennengelernt. Und irgendwie wusste ich eben, sie macht irgendwas mit Menschen. Ganz wichtiger Fakt war, sie ist keine Psychologin. Also sie ist nichts Offizielles. Sie ist kein Arzt. Sie kann mir keine Diagnosen stellen.
Das hättest du nicht gewollt.
Das war extrem wichtig. Das war unglaublich wichtig. Kein Stigma. Ich möchte keinen Stempel haben. Ich bin auch nicht bekloppt. Ich habe auch die Kontrolle über mein Leben nicht verloren, sondern so.
Du brauchst offiziell keine Hilfe. Nee. So, das war's.
Nee, ich brauche nur ein bisschen Kosmetik.
Ja, genau.
Ich brauche ein bisschen Wellness. Und dann habe ich sie angerufen. Ich weiß bis heute, also heute weiß ich es, aber es ist so aus dem Impuls heraus, ich habe sie angerufen, ich habe sie angeschrieben und habe gesagt, hey, mir geht's schlecht. Und zwar richtig. Kannst du mir helfen? Und dann hat sie mich eben einmal telefoniert und sie hat dann ein bisschen geschmunzelt und hat gesagt, du, weißt du was, wir machen das jetzt ganz einfach. Nächste Woche habe ich ein Wochenendseminar. Freitag, Samstag, Sonntag, komm doch einfach dazu. Du, wenn es nichts für dich ist, dann ist es nichts für dich. Du musst auch nichts sagen, du musst auch nicht mitmachen, aber komm doch einfach dazu. Mhm. Und das habe ich gemacht und war dann bei einem Urweiblichkeits-Retreat 3 Tage mit Klangschalen und Räucherstäbchen und allem, was mich damals zur maximalen Flucht bewegt hat. Also es gab nichts, was du mir Schlimmeres hättest antun können als so ein Esoterik-Scheiß. Also ich sag das so deutlich, weil das wirklich so schlimm für mich war.
Und ja, wirklich der totale Kontrast zu deiner Männerdomäne war, in der du gewohnt warst, mit Ellbogeneinsatz zu arbeiten. Also es ist ja wirklich, mehr Kontrast wäre ja gar nicht gegangen.
Nee. Und dann eben, also um mich rum 7 andere Frauen, eine weiblicher als die nächste. Dann, also neben mir saß eine Dame, die hat dann gesagt, sie hat heute Morgen mit ihrer Gebärmutter gesprochen, da war für mich vorbei. Da war für mich Schluss. Da habe ich gedacht, ich bin also jetzt, ja, hey, wo Fenster auf, egal welcher Stock, ich springe. Es ist maximal schlimm. Und aber irgendwo war halt so, naja, ich lieg, also ich liege ja schon auf dem Boden. Also schlimmer geht eigentlich gerade nicht mehr. Und dann bin ich einfach sitzen geblieben. Ich wusste ja auch nicht, wohin. Ich hatte ja keine Alternative. Ja, und dann bin ich einfach sitzen geblieben. Und ich fand es fürchterlich. Also Freitag hat mich komplett überfordert. Freitag war der absolute Horror. Und am Samstag hat meine Bekannte dann eben mit mir angefangen, energetisch zu arbeiten. Sie ist eben Energetikerin, so die Brücke. Ja, sie hat das im Call nicht so bezeichnet, aber habe es dann rausgefunden, was sie macht. Genau. Und eben sie ist Energetikerin und dann hat sie angefangen, mit mir energetisch zu arbeiten. Und neben all meinen Fluchtreflexen und dem Drang wegzulaufen, der immer noch da war, musste ich einfach gestehen, dass es mir körperlich danach besser ging. Also ich habe körperlich Veränderungen gespürt und das ist jetzt nicht nur so dieses, so ein bisschen wohliges Gefühl, weil du in der Gesellschaft warst, sondern ich hatte zu den Zeiten, ich hatte extreme Heiserkeit, extreme Halsschmerzen, weil natürlich meine Stimme auch weg war, weil meine Identität, Stimme, Ausdruck war ja alles weg, Präsenz, auch die in der verbalen Form. Also ich habe nur sehr kratzig Worte rausbekommen und 2 Stunden später hatte ich wieder eine glasklare Stimme, die Schmerzen waren weg, die Rötungen sind innerhalb von Samstag auf Sonntag waren auf einmal auch keine Rötungen mehr im Mundraum und dann bin ich ins Stocken gekommen. Also auch sonst habe ich es wirklich körperlich gespürt, Verspannungen, Verkrampfungen, ist ganz viel passiert und dann bin ich neugierig geworden. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, ich glaube nicht dran, Placebo-Effekt funktioniert doch nur, wenn ich dran glaube. Wie kann ich nicht dran glauben und mir geht's danach doch besser? Und dann bin ich, dann kam die Ingenieurin, die Neugier, ich muss mir das jetzt erklären, dann kamen ganz viele Bücher über Quantenphysik, dann kam ganz viel Metaphysik, viel recherchiert und auch mit ihr zusammen, mit der Bekannten zusammen, dann eben energetisch gearbeitet und sie hat dann irgendwann kurze Zeit darauf, ich glaube 1-2 Monate später, hat sie eine Ausbildung lanciert und hat gesagt, sie macht jetzt auch für sich ganz neu eine Ausbildung zur Energie, also für Energiecoaches. Und der Post kam raus, direkt vor meine Nase, der war keine 10 Sekunden alt und ich war 15 Minuten später, war ich angemeldet.
Wahnsinn.
Weil es mich einfach interessiert hat, weil es mich einfach gerufen hat.
Das hat sich gezogen.
Und ab dann war es ein Selbstläufer, weil ich von Mal zu Mal mit der Arbeit mit mir selber dann auch gemerkt habe, was ich in meinem Körper, was ich in meinem System alles bewegen kann, verändern kann, verbessern kann, ohne Einsatz von außen, ohne Hilfe von außen und zwar wirklich nachhaltig. Nicht nur so Oberflächenkosmetik, nicht nur so ein bisschen, irgendwie Schöngeist, eben so ein bisschen Klangschale und Räucherstäbchen, sondern richtig tiefe Persönlichkeitsarbeit, Traumas auflösen, eben Prägungen lösen und einfach auch diese energetische Ebene, die meiner Meinung nach noch zu sehr unterschätzt wird, auch wirklich körperliche Themen eben mit Energetik lösen. Und das hat mich total gepackt. Und nach 9 Monaten Ausbildung war dann klar, das ist der neue Weg. Da darf es hinlaufen.
Sehr schön. Ja. Und du strahlst auch so. Ich kann mir jetzt gar nicht anders vorstellen, weil ich dich ja jetzt nur so kenne, dass du mal eine Phase hattest, wo du sagen konntest, du weißt nicht, wer du bist und du sitzt in einem Café und man nimmt dich nicht wahr. Es ist, wie man dich jetzt sieht, unvorstellbar, dich nicht wahrzunehmen, weil du einfach eine sehr, sehr starke Präsenz und tolle Ausstrahlung hast. Und dann erzähl uns doch mal was über diese Arbeit als Energieberaterin. Wie muss man sich das vorstellen? Was genau arbeitet da oder wie nimmt man da Einfluss auf Körper und Wohlbefinden?
Wir können gerne ein bisschen in die Physik abtauchen. Da erkläre ich es immer sehr gerne, auf welcher Ebene ich eigentlich arbeite. Weil es ist wirklich tiefste Quantenphysik. Wenn wir in die Quantenphysik eintauchen, dann haben wir diese kleinsten, nicht teilbaren Teilchen, aus denen alles besteht. Also die Luft, die wir atmen, unser kompletter Körper, unsere DNA, alles, was unseren Körper ausmacht, besteht aus diesen Teilchen. Und diese Teilchen sind mit sogenannten Bindungsenergien miteinander verbunden. Das sieht immer aus wie so ein Dreieck und es sind so spiralförmige Verbindungen. Und es sind wie so Sprungfedern. Das kann man sich wirklich so vorstellen. Also das ist das Bild, was ich gerne mitgebe, um sich's vorzustellen. Und diese Sprungfedern haben einfach überall in unserem Körper ihre eigene Dynamik. Die haben so ein Optimum. dann sind sie gesund und dann geht es uns gut. Und jetzt treffen Mensch und Mensch oder Mensch und Tier oder was auch immer, wir treffen aufeinander und wir tauschen. Dadurch, dass alles in unserem Körper schwingt, breiten wir auch oder senden Schwingungen und Frequenzen eben aus. Das ist das, wenn du die Hand von deinem Partner schon spürst, bevor sie deine Schulter berührt. Das ist der Moment, wo du einfach seine Schwingung schon spürst oder ihre. Mhm. Und durch diesen Frequenzaustausch fangen diese Sprungfedern an, sich anders zu bewegen. Und jetzt kann man sich das wirklich so vorstellen, in freudigen Momenten sind sie intensiver am Arbeiten, aber auch in extremen Momenten, also Traumas, Unfälle. Es geht los mit Glaubenssätzen, das sind die Worte, die wir uns selber schicken. Also in Momenten, wo ich traurig bin, dann werden die wie langsamer, die Sprungfedern. Und das ist diese energetische Ebene, wenn diese Bindungsenergien nicht mehr in ihrem Optimum laufen, weil dort wird dieses Erlebnis dann wie abgespeichert. Das heißt, diese Trauer, diese Angst, die wird dort, und zwar physisch an einem Ort in unserem Körper gespeichert. Je nachdem, wo welches Teilchen langsamer oder schneller in die Schwingung gegangen ist. Und dieses Abspeichern, also diese Veränderung von der Energieebene, prägt sich dann immer weiter nach oben aus. Also wir gehen über eine emotionale Ebene, also wenn sich diese Bindungsenergien, diese Sprungfedern, wenn sich das verändert, das löst Emotionen aus. Und aus Emotionen heraus entstehen mentale Thematiken, also alles Bewusstsein, also Blockaden, Ängste, das manifestiert sich dann auf der mentalen Ebene. Von der mentalen Ebene gehen wir auf eine rhythmische Ebene. Das heißt, wenn ich immer wieder Angstzustände habe, verändert sich mein Herzschlag, Menstruationsrhythmus, Hormonhaushalt, Atemrhythmus, also alle Rhythmen in unserem Körper werden dann belastet. Mhm. Wenn wir noch weitergehen, dann sind es die biochemischen Prozesse und dann irgendwann kommen wir auch wirklich auf der Struktur an. Das sind Muskelverkrampfungen, das sind Tumore, das sind Strukturveränderungen. Das heißt, all diesen Veränderungen und allen Happenings, also allen Dingen, die unserem Körper irgendwie widerfahren, liegt eine energetische Veränderung zugrunde. Und wir können das kognitiv ganz, ganz viel verstehen. Und ich beschreibe das immer gern ein bisschen wertend. Ich meine das aber nicht so wertend. Wenn wir in der klassischen Psychotherapie sitzen, dann ist es gerne kognitiv-mentale Ebene und wir gehen bis zur emotionalen Ebene. Das heißt, wir lernen, mit den Emotionen umzugehen, wenn sie kommen. Das ist super wichtig, extrem wichtig. Die Energetik arbeitet aber einfach die Etage tiefer, dass eigentlich diese Emotion gar nicht mehr ausgelöst wird. Aha. Das heißt, wenn ich den Speicherort im Körper wirklich in seinem Ursprung, diese Sprungfedern, wenn ich sie wieder in ihren Ursprungszustand zurückbringe, dann kommt die Emotion gar nicht mehr. Dieses Gespeicherte, dieses Traumatisierende, dieses Bild, was ich damit verbinde. Und das ist für mich dann nochmal ein Schritt tiefer in ganzheitlicher Gesundheit, wo wir nochmal tiefer einfach greifen kann und wirklich Themen an der Wurzel packen kann und lösen kann. Schön. Ich hoffe, das war jetzt ein bisschen verständlich.
Ja, ich bin ja so ein Bildsprachenmensch und ich habe auch immer bei allem, was ich mir so, wenn ich was höre oder auch selbst wenn ich erkläre, ich muss immer alles in Bildern ausdrücken und ich habe jetzt definitiv diese Sprungfedern auch im Kopf und ja, es war sehr anschaulich. Und wie arbeitest du da mit deinen Klienten? Also wie machst du das, dass du an diese wirklich tief sitzenden Schwingungen kommst?
Ich für mich habe zwei Wege gefunden. Ich arbeite sehr, sehr viel über das Gespräch und über das Lösen von solchen Blockaden über das Gespräch. Das können wir sehr, sehr gut, weil ich bin ein hellhöriger Mensch. Ich höre Energien über meine Ohren. Das heißt, wenn ich in meinen Arbeitsmodus sozusagen eintauche, dann, wenn mir Menschen erzählen über ihre Situation, wie es gerade läuft, wie es ihnen geht, dann fängt es irgendwann an, wie zu knacken und zu knarzen. Dann ist es wie so eine verzogene Stimme, wenn der Ton dann eben nicht mehr gut ist. Und dann weiß ich, dort sitzt was. Und dann kommt der zweite Teil meiner Arbeit, das ist die Arbeit mit dem Körper, wo ich dann mit meinen Händen Energien spüren kann. Und da gehe ich dann sozusagen in das System meines Gegenübers und analysiere, wo diese Blockaden sitzen, wo die Energie nicht frei fließen kann, wo sie hängt. Und das klingt zwar mal ein bisschen spooky für die, die das noch nie erlebt haben, aber wenn man diesen Ort gefunden hat, der zeigt einem auch, was dort passiert ist, wenn es wichtig ist. Und da kommen wir dann an die Traumageschichten ran, da kommen wir an die Erlebnisse ran Und diese Erlebnisse kann man dann mit energetischen Tools klären. Und das manifestiert sich dann eben auch im Körper. Dieses Loslassen, diese freie Energie, die dann wieder schwingen kann. Und das verändert die kognitive Wahrnehmung. Weil der Mensch dann über die Begleitung, wenn er längerfristig bei mir ist oder in der Begleitung ist, dann irgendwann merkt, dass er in eine Situation reinkommt, in der er eigentlich Angst, Panik, Stress, Wut bekommen würde. Mhm. Aber er merkt, der Körper reagiert auf einmal nicht mehr. Das heißt, das Kognitive lernt dann, mein Körper hat gar keinen Stress mehr, also muss ich auch keinen Stress mehr haben.
Ist ausgeschaltet.
Und das ist so ein bisschen, das sage ich immer, das ist die Körperarbeit, über die ich gehe. Ganz viel Körperachtsamkeit und Wahrnehmung gepaart mit der energetischen Klärung, dass der Körper keinen Stress mehr produziert, keine Angst mehr produziert, ja. Und dann das Kognitive nachziehen kann und sagen kann, ach siehste, der rote Pullover von meinem Kollegen, der ist doch nicht gefährlich, sondern ist einfach seine Farbwahl, wie auch immer. Genau.
Ach schön. Das ist ein sehr, sehr besonderer Weg und was ganz Besonderes, was du da für dich aufgetan hast. Und ja, auch das Schöne, dass du es ja erstmal verwendet hast, um dich selbst zu heilen, also um für dich so in deine Persönlichkeitsentwicklungsarbeit zu gehen und so dich ganz neu aufzustellen oder wie du gesagt hast, dich überhaupt erstmal selbst auch zu sehen und wahrzunehmen und dann aber auch den nächsten Schritt gegangen bist, um jetzt anderen zu helfen. Und das ist ja auch ja wahrscheinlich sehr erfüllend, einfach dieses, du siehst ja auch ganz andere Resultate als jetzt so im Vergleich zu deinem Job vorher.
Ganz anders, oh ja, oh Gott. Es ist wundervoll, dieses, ich sage immer gern, das Funkeln in den Augen bei den Menschen wieder zurückzuholen, das Strahlen wieder zurückzuholen. Das ist das Schönste an meiner Arbeit. Absolut. Das ist, bin sehr dankbar, aber auch sehr demütig, dass ich das machen kann, weil ich sehr viel sehe. Ich sehe sehr viel bei Menschen. Ich sehe sehr viel, was sie erlebt haben. Man sieht auch, das ist auch nicht immer alles nur schön. Also, für mich ist Energetik, ah, das ist wieder so wertend, aber ich meine das immer nicht böse, aber das ist so, wenn ich manchmal Energetik, das Thema auf Instagram oder so anschaue, dann schüttle ich ganz oft den Kopf, weil es ist nicht so romantisch, es ist nicht so wolkenpuffig, Zuckerwatte, wie es manchmal dargestellt wird, sondern Energetik bedeutet pure, absolute Integrität und Ehrlichkeit zu sich selber. Und dann läuft mein Körper im Optimum, wenn ich 1000% ehrlich zu mir selber bin. Und das sind Momente, und das ist eben genau der Raum, den ich bei meiner Arbeit schaffe. Das sind Momente, wo Menschen Dinge mal aussprechen dürfen, die sie nicht mal sich trauen, sich selbst zu sagen. Und die aber einfach mal unbewertet in den Raum gestellt werden dürfen und müssen, weil es sonst ihre Gesundheit kostet.
Ja.
Und das durfte ich sehr stark lernen, nicht mehr zu werten. Ja, also egal, was mein Gegenüber mir sagt, erstmal wertfrei annehmen, weil es ist ein Symptom. Es ist ein Symptom, was entstanden ist. Und dann schauen wir, wie gehen wir damit um. Aber es ist nicht einfach, wenn die erste Mutter vor dir sitzt, die dann irgendwann sagt, ich wollte meine Kinder nie. Mhm. Das sind so Worte, da schluckt man dann schon. Und das sind für mich eben, das ist so, ich möchte nicht sagen Fluch und Segen, weil das ist kein Fluch. Aber es ist Herausforderung und ganz viel Demut für meine Arbeit, weil man so viel bewegen kann, aber eben auch so viel sieht.
Sehr, sehr schön. Wenn man sich so vorstellt, wie du früher gearbeitet hast und dann dieses Klangschalenseminar. Also man hat direkt vor Augen, welchen Weg du selbst da auch gegangen bist und mit welcher Überzeugung du jetzt auch wirklich, ja, es sind letztendlich ja doch auch esoterische Themen, dass man sagt, es ist einfach nicht das Greifbare und du hast dir es aber auf wissenschaftliche Weise erklärt und hast gesagt, es ist für mich dann alles auch logisch geworden durch die Quantenphysik, die ja einfach auch mathematisch belegt ist. Wahrscheinlich war das genau das, was es für dich gebraucht hat, damit du dir so eine Ebene erschließen konntest, weil du diesen logisch-wissenschaftlichen Weg da reingefunden hast auch.
Ich brauche ihn heute, also ich brauche es heute nicht mehr, die Quantenphysik, weil die Energetik einfach noch drüber hinausgeht. Die Quantenphysik ist so, wie du sagst, das war mein Einstieg, aber es war ein wichtiger Einstieg. Ohne die hätte ich diese Offenheit nie erreicht.
Das war deine Tür.
Ja, und es sind die Momente, wo man dann auch ganz oft liest und wenn man eben mal weggeht von den klassischen Quantenphysik-Büchern, dann liest man auf einmal Veröffentlichungen von Albert Einstein und einem Oppenheimer und wie sie nicht alle hießen, die großen Quantenphysiker, die Wegebene all der Technologie, die wir heute haben, die alle gesagt haben, irgendwann musst du den Verstand gehen lassen, weil die Quantenphysik so viel größer ist. Das sind alles hoch spirituelle Menschen geworden wegen der Quantenphysik.
Wow.
Weil, und das finde ich, und das war so für mich so dieser Wegebner, dass solche Namen irgendwann gesagt haben, du darfst den Verstand einfach gehen lassen. Nur dann kannst du dieses Ganze greifen. Und für mich ist es eben, und da würde ich ein bisschen korrigieren, ich bin da manchmal ein bisschen spitzfindig, es ist keine Esoterik. Esoterik hat für mich, also in einer ganz groben Definition, immer einen religiösen oder kulturellen Hintergrund. Und Religion und Kultur ist vom Mensch geschaffen. Das hat der Mensch erfunden. Und das ist nicht frei. Das ist nichts. Das ist immer so ein bisschen hart ausgedrückt manipuliert. Da schwingt immer der Mensch und ich sage jetzt mal die Macht, da schwingt immer ein bisschen was mit. Spiritualität, Energetik in ihrer Purheit, also mal losgelöst von allen Systemen und was man heute nicht alles lernen kann mit ganz vielen Programmen und Quantencomputern, die alles Mögliche messen. Wenn man mal weggeht da davon, dann ist es Natur. Dann ist es pure Natur, wie wir gebaut sind. Und wenn man Kinder anschaut, wie wir Menschen funktionieren. Also wenn ich mit Kindern arbeite, ich habe eine 5-jährige Nichte, für die ist das total logisch, was ich erzähle. Wenn ich der erzähle, wir können, Energetik geht ja bei mir noch viel weiter. Ich arbeite ja auch mit Businessplänen, mit Gebäuden, mit Grundstücksflächen. Also da kann man ja noch weitermachen. Die findet das total plausibel. Die sagt, na klar, im Boden leben ja auch Monster oder Tiere oder Wesen. Und für uns Menschen klingt das manchmal eben sehr bildlich gesprochen. Mhm. Aber jeder kennt es, dass du in ein Gebäude reinläufst und denkst, oh, nee, hier gehe ich bitte gleich wieder raus. Also irgendwie, hier will ich nie einziehen. Oder du läufst in eine Wohnung, eben eine Wohnungssuche, Haussuche, und du läufst da rein und denkst, oh,
das ist es. Hier bin ich zu Hause. Ja, kenne ich beides. Ja.
Und das ist nicht nur, weil es jetzt schön gestrichen ist oder weil ein schöner Boden drin liegt.
Nee, weil eine gute Energie da ist oder die mit mir schwingt oder wie auch immer. Ja.
Und wir nutzen das manchmal so in unseren Worten, aber meinen das mehr so floskelnartig, aber das ist tatsächlich so. Ich arbeite mit Immobilienmaklern zusammen, die mich anrufen und sagen, du, ich habe hier so eine Immobilienleiche in Anführungszeichen. Ich krieg die nicht los, ich krieg die nicht verkauft.
Und Problemhaus.
Schau die dir mal an. Und dann gehe ich da drüber und darf mit dem Gebäude arbeiten und mit dem Ganzen. Und natürlich, die haben am Anfang alle die Augen verdreht und haben gesagt, oh Gott, da kommt wieder so eine Spinnerin eben hier mit Pendel und ich weiß nicht was. Aber 2-3 Wochen später war halt die Wohnung oder das Haus einfach verkauft.
Krass.
Und zwar auf einmal mit 30 Anfragen. Und das ist so der Unterschied zu früher und heute, warum ich brauche die Quantenphysik heute nicht mehr, weil ich meiner Intuition und ich glaube auch nicht dran, dass Energetik funktioniert. Ich weiß es. Ich sehe es jeden Tag. Ich lebe das. Das ist für mich keine Glaubenssache mehr. Und das ist der große Unterschied. Ich möchte auch niemanden belehren. Für viele wird das Hokuspokus bleiben. Aber für viele, die für sich eine Lösung suchen, wirklich nachhaltig, kann das einen Riesenunterschied machen. Da ich ein fauler Mensch bin, ich nutze gern das, was da ist.
Du bist nicht faul.
Ich möchte nicht viel Neues lernen. Ich nutze gern das, was schon da ist. Und dann darf ich auch meine Energie nutzen.
Ach, schön. Ja. Was ist deine Message nach draußen? Was würdest du sagen, ist so deine Botschaft? Jetzt so nach deinem ganzen Weg und Learning.
Dein Körper ist dein bester Freund. Er ist nicht dein Feind. Er ist dein bester Freund. Und wenn der sagt nein, dann ist es nein. Aber für mich ein Satz, der wirklich ganz viel bewegt hat, war, deine Seele schickt dir nichts, was du nicht tragen kannst.
Oh ja, das habe ich auch schon mal gehört. Ja.
Und das ist so, meine Seele, die weiß, was ich brauche. Und egal wie viel, Entschuldigung, Scheiße sie mir schickt, also egal wie viel da vor mir liegt, egal wie, wenn ich hingucke und nicht in den Widerstand gehe, eben hier bei meinem Körper bleib, mein Körper sagt mir, was richtig und was falsch ist. Ich weiß, es ist nicht einfach, dem wieder Vertrauen zu schenken. Das darf man üben, das darf man wieder lernen. Das sind nicht diese kurzen Impulse. Intuition ist ein tieferes Gefühl. Aber das sagt immer die Wahrheit. Immer, 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 immer. Dein Körper ist dein bester Freund, aber auch dein härtester Spiegel.
Ja.
Vertrau dem. Vertrau ihm blind. Der weiß Bescheid.
Sehr, sehr schön. Das ist ein richtig gutes Schlusswort. Und ich habe am Ende eine Überraschungsfrage. Was sind deine 5? Ich frage immer gerne, weil 5 ist meine Lieblingszahl. Mhm. Und ich wüsste gerne ganz spontan hier und heute, was für 5 Dinge, Gegenstände brauchst du für dich? Was brauchst du, um du zu sein? Auf was kannst du nicht verzichten?
Mein Körper, mein Hund, ein Stift und ein Blatt Papier, wenn man das zusammennehmen. Bin ganz oldschool, noch ganz viel in Schrift und Zeichnen unterwegs. Ich brauche das.
Ich bin Füllerschreiber.
Ganz genau, ich brauche das. Was haben wir jetzt? 3? Was ich brauche? Ich liebe Essen. Ich liebe Essen. Das ist für mich Therapie.
Das war der Post, auf dem ich bei dir hängen geblieben bin, wo du gesagt hast, ich esse Zucker, ich trinke Alkohol, fernab von allem, was gerade angesagt ist. Ich habe es so gefeiert.
Ja, ich liebe Essen.
Ja, Essen. Für Leib und Seele. Gutes Essen aber.
Ja.
Also ich esse keinen Schrott.
Und das, ja, da kommt mein Körper wieder ins Spiel. Der will, das ist ein Palast und der darf auch mal, der darf auch belohnt werden. Das ist so, Und womit, also was ich überhaupt nicht, was ohne das ich wirklich nicht kann, ist Musik. Das geht nicht.
Oh, schön.
Ich kann nicht ohne Musik.
Sehr schön.
Ja.
Wundervoll. Lieblingsmusik? Was hörst du gerade? Oder so? Lieblingsplaylist oder Band? Verrätst du?
Das ist, oh Gott, du würdest den meisten klingeln die Ohren, wenn ich meine Playlist laufen lasse. Da ist alles drauf. Man sieht bei mir im Hintergrund die Geige. Also ich habe selber früher Geige gespielt. Ah. Ich liebe klassische Streichermusik.
Oh, schön.
Ich liebe amerikanischen und deutschen Hip-Hop und Rap. Ich war schon auf Metal-Konzerten. Ich habe in meinem ganzen Leben, ich liebe ja Konzerte. Ich liebe Konzerte. Und ich glaube, wenn ich alles zusammennehme, waren es so 200, 250 Konzerte in meinem Leben. Ich höre alles. Ich könnte dir jetzt Stunden aufzählen. Ich liebe Musik.
Ja.
Und da kommt genau dieses Hellhörige. Ich höre, was ehrlich musiziert wurde und was einfach nur für Mainstream gemacht wurde. Und ich liebe ehrliche, gute Musik von Künstlern, die ihre Arbeit lieben, die dieses Funkeln eben in den Augen und eben in ihren Stimmen und in den Instrumenten haben. Das liebe ich. Und da
auch das eine Botschaft dadurch haben. Ja.
Ah, ja. Ja, das ist so schön.
Ich war jetzt am Wochenende auf dem Sting-Konzert. Wie ist da deine Meinung?
Sehr gut, habe ich auch schon gehört. War ich auch schon. Sehr, sehr schön.
Ja.
Von den, ich nenne es jetzt mal alten Künstlern, ach, da gibt's ganz viele. Joe Cocker hätte ich so gerne mal live gesehen. Das ist so, das bereue ich. Den habe ich leider verpasst.
Ja.
Das sind tolle Stimmen. Wahnsinn.
Ja. Hm. Sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank, dass du auch das mit uns geteilt hast. Und ja, wir verlinken dich natürlich in den Shownotes, dass man dich findet und noch ein bisschen über dich nachlesen kann und dir Fragen stellen kann. Und dann danke ich dir für deine Zeit und schön, dass du da warst.
Ich danke dir für den Raum und für deine Zeit und für den schönen Austausch. Danke, Annika.
Vielen lieben Dank. Bis bald. Tschüss.
Das war's für heute bei Sinnflimmern und Funkenflug. Ich danke dir fürs Zuhören. Na, ist der Funke übergesprungen? Vielleicht hat dich die Geschichte ja inspiriert, um deinem eigenen Sinnflimmern nachzugehen. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere meinen Podcast. Und teile ihn mit Freunden, die ebenfalls einen Funken Inspiration und Mut zur Veränderung gebrauchen können. Besuche mich gerne auf sinnflimmern.de oder bei LinkedIn. Bis zum nächsten Mal bei Sinnflimmern und Funkenflug. Deine Annika. Bleib neugierig und glaub an dich.